NDR Info. Echo des Tages.
In Afghanistan liegt endlich das Wahlergebnis vor. Amtsinhaber Karzai verfehlt die absolute Mehrheit und akzeptiert neue Wahlen. Über das Wahldebakel und die langen Gesichter der Verlierer auch der Kommentar im Echo des Tages. Die weiteren Themen: Aus für Quelle, kein Investor will das Versandhaus übernehmen und die 10.000 Arbeitsplätze retten. Mehr Geld für Kinder, das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob die Hartz-IV-Sätze gerecht sind. Hoffnung für Exportwirtschaft, der Absturz ist gestoppt, der Außenhandel sagt aber noch 3 magere Jahre voraus. Und mehr Dorsch, weniger Hering, die Agrarminister der EU legen die neuen Fangquoten für die Ostsee fest. Am Mikrofon ist Nils Kinkel, einen schönen guten Abend. Für den afghanischen Präsidenten gab es heute warme Worte aus der ganzen Welt. Barack Obama oder Gordon Brown haben Hamid Karzai aber nicht zum Wahlsieg gratuliert, sondern zu seiner Entscheidung, eine Stichwahl zu akzeptieren. Zu groß war der internationale Druck nach den zahlreichen Berichten über Wahlfälschung. Auch die unabhängige Wahlkommission hat endlich ihren Bericht vorgelegt. Nach den abgezogenen Stimmen hat Karzai im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlt. Kai Küstner berichtet.
Genau 2 Monate ist es her, dass die Afghanen an die Wahlurnen traten. Jetzt ist klar, sie werden genau das noch einmal tun müssen. Amtsinhaber Hamid Karzai verkündete heute auf einer Pressekonferenz, dass es eine Stichwahl geben werde. Damit gestand Karzai gleichzeitig ein, dass er im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit erhalten hatte. Ihm blieb daraufhin nichts anderes übrig, als sich auf einen zweiten Durchgang einzulassen. Ich rufe unsere Nation auf, dies in eine Chance zu verwandeln, unsere Entschlossenheit zu steigern, dieses Land nach vorne zu bringen. Ich fordere die Menschen auf, an dieser Wahl teilzunehmen. Hamid Karzai hat die absolute Mehrheit bei der Afghanistan-Wahl offenbar zwar nur äußerst knapp verfehlt, aber er hat sie verfehlt. Ein Sprecher der unabhängigen Wahlkommission erklärte, der Amtsinhaber sei bei 49,67% der Stimmen gelandet. Gestern hatte ein anderes Gremium, die Beschwerdekommission, angeordnet, dass eine große Anzahl Stimmen wegen der Betrugsvorwürfe aussortiert werden müsste. Die große Frage war, würde Karzai damit unter der 50%-Marke landen und wenn ja, würde er das akzeptieren? Die Staatengemeinschaft hatte den Druck auf den ehemaligen Liebling des Westens in den letzten Tagen erhöht. Und so holte sich Karzai denn auch Lob von US-Senator John Kerry ab, der in der entscheidenden Pressekonferenz an der Seite des Präsidenten stand. Präsident Karzai hatte große Zweifel am Wahlprozess, aber heute hat er sich als Staatsmann präsentiert, indem er entschieden hat, voranzuschreiten und das Land zu stärken, indem er die Verfassung und das Gesetz akzeptiert. Die Verfassung sieht vor, dass es zu einer Stichwahl kommen muss, wenn keiner der Kandidaten im ersten Durchgang mehr als 50% der Stimmen bekommt. Beobachter hatten in den letzten Tagen erhebliche Zweifel geäußert, ob eine zweite Runde überhaupt durchführbar sei. In weiten Teilen Afghanistans setzt langsam der Winter ein. Ob die Menschen in größerer Zahl an die Urnen treten als beim ersten Mal, ist fraglich. Und ob im zweiten Durchgang alles mit rechten Dingen zugehen wird, ebenfalls. Senator Kerry gestand ein, das sei bisher keine perfekte Wahl gewesen. Die Herausforderung, die Wahl in einer extrem schwierigen Sicherheitssituation abzuhalten, kann gar nicht oft genug betont werden. Kerry betonte aber auch, jetzt sei eine Zeit enormer Ungewissheit in eine Zeit großer Möglichkeiten verwandelt worden. In der Tat ist nun immerhin der Vorwurf aus der Welt, da erklimme ein Präsident den Amtssessel, der dann nur durch massiven Betrug hingelangt sei. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Kai Eide, lobte deshalb auch, die am Wahlprozess beteiligten Institutionen hätten funktioniert. In einem Land, das eine sehr junge Demokratie ist, ist es sehr wichtig, dass die Organe, die diese Demokratie stützen, funktionieren. Die Afghanen haben zunächst jedenfalls insofern Klarheit, als sich nun endlich die Frage geklärt hat, Stichwahl oder keine Stichwahl. Wer ihr neuer Präsident wird, wissen sie zum jetzigen Zeitpunkt damit, aber immer noch nicht.
Vor 2 Monaten haben in Afghanistan die Wahllokale geschlossen, jetzt müssen sie wieder öffnen. Ein Kommentar dazu von Sabina Mattei.
Hamid Karzai wirkte vor Wut wie versteinert. Am 7. November findet in Afghanistan eine zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt, die der Amtsinhaber doch bereits gewonnen glaubte. Betretene Mienen auch bei den übrigen Teilnehmern der Pressekonferenz, bei der die Stichwahl angekündigt wurde. Denn die Entscheidung ist zwar verfassungskonform, aber so problematisch, dass sie eigentlich niemand will. Immerhin herrscht jetzt Klarheit. Klarheit darüber, dass in der ersten Runde im August so massiv zugunsten Karzais manipuliert wurde, dass der nach der Bereinigung um die gefälschten Stimmen nicht mehr über die nötige absolute Mehrheit verfügt. Klarheit auch darüber, dass die Beschwerdekommission, die die Betrugsvorwürfe untersucht hatte, sich dem Druck zur Verwässerung von Prüfungen und Ergebnissen nicht gebeugt hat. Wenigstens das. Und immerhin besteht jetzt noch einmal die Chance, dass der nächste Präsident Afghanistans über genügend Legitimität verfügt, um eine starke Regierung zu bilden und das politische Vakuum am Hindukusch zu beenden. Aber das ist eine vage Hoffnung, denn die nächste Runde ist mit noch mehr Schwierigkeiten verbunden als die erste. In 14 Tagen werden weite Teile Afghanistans wegen des Winters von der Außenwelt abgeschnitten sein. Wie dort Wahlen ausgerichtet werden sollen, steht in den Sternen. Auch die Sicherheitslage bleibt angespannt. Und in ruhigen Gebieten werden viele Wahlberechtigte einfach zu Hause bleiben. Beim ersten Mal hatten manche noch geglaubt, ihre Stimme habe Gewicht. Dieses Vertrauen hat unter dem massiven Betrug und der schleppenden Untersuchung gelitten. Wer garantiert, dass beim zweiten Wahlgang nicht wieder auf Teufel komm raus manipuliert wird, sogar durch die Beamte, die doch für den reibungslosen Ablauf sorgen sollen? Eine noch geringere Wahlbeteiligung als im August dürfte die Legitimität des Resultats ebenso beschädigen wie erneute Manipulationen. Das wissen auch die USA und die NATO, die einen starken Partner für ihre Strategie zur Stabilisierung Afghanistans brauchen. Das wissen UNO und Europäische Union. Schon organisatorisch wird die zweite Runde ein enormer Kraftakt für die internationale Gemeinschaft und die afghanischen Behörden und Sicherheitskräfte gleichermaßen. Eine Einheitsregierung, einen Deal zwischen Karzai und dessen Hauptkonkurrenten Abdullah, hätten sicher viele bevorzugt, auch wenn dies ebenfalls Betrug am Wähler gewesen wäre. Vielleicht waren Abdullahs Forderungen zu hoch, vielleicht war Karzai einfach nicht bereit, seine Macht zu teilen. Letztendlich hat der einstige Liebling des Westens die internationale Gemeinschaft im Poker um diese Wahlen wohl gezwungen, Farbe zu bekennen und die Verfassung anzuwenden, auf die er selbst nur selten etwas gibt. Das Ergebnis könnte den Zerfall Afghanistans beschleunigen.
Die Quelle-Rettung ist gescheitert. Rund 10.000 Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze. Jetzt wird über die Ursachen gestritten. Der Insolvenzverwalter ist sauer auf die Banken. Die geben den schwarzen Peter weiter. Zurück bleiben ratlose Politiker und verärgerte Mitarbeiter. Aus Nürnberg berichtet Tanja Oppelt.
Die Insolvenzverwalter haben noch das ganze Wochenende lang verhandelt. Aber zum Wochenbeginn war klar, niemand ist bereit, Geld in das Versandhandelsunternehmen Quelle zu investieren. Die Quelle hatte am Ende zu wenige Kunden und hat zu wenig Umsatz gemacht. Das sind laut Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg die Hauptgründe, warum alle Investoren abgesprungen sind.
Wir haben uns bemüht, Quelle so billig wie eben möglich zu verkaufen und Forderungen, die wir mal gestellt hatten oder Erwartungen, die wir mal gehegt hatten, Stück für Stück zurückzunehmen. Wir haben am Schluss, was in einer Insolvenzsituation außerordentlich schwierig ist, einen hohen negativen Kaufpreis akzeptiert. Auch der ist von den Investoren dann nicht mehr als erfolgversprechend für ein für deren Begriffe rentables Unternehmen verstanden worden.
Bundesweit werden laut Insolvenzverwaltung 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Der Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen, Rainer Bomber, spricht allerdings von über 4.000 Entlassungen allein in Bayern, die meisten davon im Raum Nürnberg und Fürth. Diese Zahlen habe er auch der bayerischen Staatsregierung gemeldet, sagte Bomber. Für den Arbeitsmarkt in der Region ist die Quelle-Abwicklung eine mittlere Katastrophe. Die Stadt Fürth verliert ihren zweitgrößten Arbeitgeber. Oberbürgermeister Thomas Jung hat es bereits am Montagabend erfahren.
Blankes Entsetzen, war eine schreckliche Nacht. Fürth verliert Identität. Statt der Quelle wurden wir genannt. Wir haben Ähnliches schon mal mitmachen müssen, 15 Jahren beim Gründig-Niedergang. Sowas wiederholt sich jetzt und wir müssen daran arbeiten, dass der langfristige Aufwärtstrend der Stadt hier nicht nachhaltig beschädigt wird. Wir haben bei Gründig einige Jahre gebraucht. Auch das wird hier schon Spuren hinterlassen.
Groß war die Enttäuschung auch bei Verdi. Gewerkschaftssekretär Johann Rösch, zuständig für den Handel, warf der Insolvenzverwaltung mangelnde Transparenz vor. Bis zum Schluss hätten die Insolvenzverwalter die Namen der Investoren und den Verlauf der Gespräche geheim gehalten.
Nachdem letzte Woche von dem Insolvenzverwalter heftig dementiert wurde, dass die Investoren abspringen, sondern im Gegenteil, er noch erklärt hat, 4 Investoren stehen nach wie vor zur Verfügung. Alle seien sich darüber im Klaren, dass sie Geld mitbringen müssen. Notwendig wäre aber jetzt noch mal eine zweite Kündigungswelle, die dann auch mit den Betriebsräten verhandelt und verabschiedet wurde. Bin ich davon ausgegangen, dass es eine positive Zukunft gibt. Und umso mehr ist die Enttäuschung natürlich bei allen Beteiligten jetzt vorhanden.
Lange hatten die Arbeitnehmervertreter für eine Transfergesellschaft gekämpft, die einen Teil der Quelle Mitarbeiter weiterqualifizieren hätte sollen. Diese Gesellschaft ist nun ebenfalls endgültig gestorben. Quelle hätte sie zum Teil selbst finanzieren müssen, was sie nicht mehr kann. In den nächsten 4 bis 6 Wochen sollen die Lagerbestände des Versandhandelsunternehmens abverkauft werden, mit Rabatten und Sonderpreisen. Die Insolvenzverwaltung hofft, dass sie mit diesen Einnahmen auch den Massekredit von Bund und Freistaat über 50 Millionen Euro zurückzahlen kann.
Union und FDP müssen nachsitzen. Die Koalitionsgespräche in Berlin sind wohl erst am Samstag zu Ende. Die Rechenaufgabe ist einfach zu kompliziert. Die Steuern sollen runter, die Schulden dürfen aber nicht weiter steigen. Peter Mücke über die schwarz-gelbe Rechnung.
Steuersenkungen versprechen Union und FDP. Der Blick in die Zukunft verspricht jedoch vor allem leere Kassen. Wie also sollen Steuergeschenke finanziert werden? Die Haushaltsexperten haben offenbar eine Antwort gefunden. Steffen Kampeter von der CDU.
Wir wollen klar und deutlich machen, welche Haushaltspositionen der Finanzkrise und welche politischen Entscheidungen geschuldet sind. Daher überlegen wir, dass wir in einem Sondervermögen zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme die Kosten der Finanzkrise so ausweisen, wie wir die Kosten auch der Finanzmarktstabilisierung ausgewiesen haben.
Im Klartext, das erwartete Minus in den Sozialkassen wird ausgelagert und taucht somit im Haushalt nicht mehr auf. Die notwendigen Milliarden werden über einen Nachtragshaushalt der alten Bundesregierung zugeschoben. SPD und Grüne nennen das einen historischen Haushaltsbetrug. Quatsch, sagt Kampeter.
Hier geht es nicht um Verschleierung, sondern im Gegenteil, hier geht es um Offenlegung und Begrenzung von Haushaltsmöglichkeiten.
Möglichkeiten, um doch noch Steuern zu senken, ohne dazu die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Kein Wort dazu heute von der FDP. Deren Finanzexperte Hermann Otto Solms beschloss dazu lieber
gar nichts zu sagen.
Und auch sein Parteichef Westerwelle wiederholte nur das, was er seit Tagen sagt, bevor er gesundheitlich angeschlagen vorzeitig die Fraktionssitzung verließ.
Wir werden die Staatsfinanzen nur gesund kriegen, indem wir endlich die Bürger und insbesondere auch den Mittelstand mutig entlasten. Und deswegen wird das die nächste Regierung auch tun.
Nur in welcher Höhe? 15 Milliarden Euro wollte die Union, inzwischen hält sie 20 Milliarden für möglich, sagt Kampeter.
Das ist die Verhandlungsposition von CDU und CSU. Die FDP möchte mehr und wenn man Dinge miteinander verknüpft, dann wird man da zweifelsohne zu einer Einigung kommen.
Die muss nun in den kommenden Tagen gefunden werden. Morgen und Donnerstag sitzt die große Koalitionsrunde erneut zusammen. Unionsfraktionschef Kauder.
Richtig ist, dass wir, was die Haushaltskonsolidierung anlangt und auch die Frage Steuersenkungen nicht mehr ob, aber in welchem Umfang wir noch miteinander reden müssen.
Reden müssen die künftigen Koalitionspartner auch über die Zukunft des Gesundheitssystems. Man sei nach wie vor weit auseinander, heißt es dazu aus der FDP. Der Zeitdruck ist groß, denn am Sonntag und Montag sollen Parteitage schon den fertigen Koalitionsvertrag abnicken.
Der Koalitionspoker geht weiter. Das war ein Bericht von Peter Mücke im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.43 Uhr. Auch beim nächsten Thema geht's ums Geld. Wie viel Geld braucht ein Kind zum Leben? Der Hartz-IV-Regelsatz sieht im Monat zurzeit 251 Euro für Kinder von 6 bis 13 Jahren vor. Reicht das aus für Essen und Kleidung? Nein, sagen 3 Familien aus Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen und klagen seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Am Ende soll geklärt sein, wo die menschenwürdige Existenzgrenze liegt, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen durch Hartz-IV-Sätze zugemutet werden können. Michael Reißenberg berichtet aus Karlsruhe über den Verhandlungsmarathon.
Der Präsident des Gerichts Hans-Jürgen Papier führte mit gelegentlich galligem Humor die Vertreter der Bundesregierung ein bisschen vor, wenn er mit verblüffender Detailkenntnis nach einzelnen Posten der Berechnung von Hartz-IV-Regelsätzen fragte. Das rechtliche Stichwort, das aktuell auch die neuen Berliner Koalitionäre elektrisieren muss, ist Papiers Forderung nach realitätsgerechter Berechnung des Bedarfs von Hilfeempfängern. Das heißt im Klartext, die Richter fordern wohl künftig vom Gesetzgeber ein transparentes, praxisnahes Berechnungsmodell, nach dem Hartz-IV-Sätze sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder zu ermitteln sind. Die Darmstädter Professorin Anne Lenze, eine der führenden Expertinnen des deutschen Sozialwesens, nennt hier einen entscheidenden Schwachpunkt der derzeitigen Hartz-IV-Regeln, der auch in der Verhandlung aufkippte.
Das ganze Bildungsbedarf, das, was normale Eltern für ihre Kinder zahlen müssen, hier das Geld für die Kopierkosten, für das Arbeitsmaterial, das zusätzliche, für Klassenfahrten, für Nachhilfeunterricht etc., das sind ja sehr hohe Kosten, dass die in den Regelsätzen für Kinder nicht enthalten sind, weil die nach dem Bedarf von Erwachsenen ermittelt werden. Und Erwachsene müssen ja keinen Nachhilfeunterricht haben, um das jetzt mal an dem Beispiel klarzumachen. Von daher kann es für die Kinder auch nicht erfasst sein.
Das Besondere der heutigen Verhandlung erschließt sich fast nur Fachleuten. Denn bislang hielt sich das Verfassungsgericht weitgehend vor Festlegungen des Gesetzgebers bei Sozialleistungen zurück.
Es ist wirklich eine ganz große Dimension, die hier heute angesprochen ist, weil ja auch mittlerweile das Steuerrecht auf die Hartz-IV-Sätze Bezug nimmt, weil es nämlich sozusagen genommen wird, um den Betrag zu bestimmen, der für jeden Menschen steuerfrei sein muss. Das Existenzminimum muss steuerfrei sein. Und wenn die Hartz-IV-Regelsätze zu niedrig sind, bedeutet das umgekehrt, dass alle Steuerpflichtigen zu viel Steuern bezahlen.
Wenn das Verfassungsgericht im kommenden Urteil also indirekt auch die Armutsgrenze in dieser Republik vorgibt, die bei Sozialleistungen, im Steuerrecht, aber auch etwa beim Thema Mindestlohn eine wesentliche Leitschnur definiert, dann wird der Gesetzgeber seine Maßnahmen nicht mehr so leicht nur noch vom aktuellen Kassenstand abhängig machen können. Und was erwartet eine gewiefte Sozialexpertin wie die Darmstädter Professorin Anne Lenze vom kommenden Urteil?
Für die Kinder wird der Gesetzgeber aufgefordert werden, den kindlichen Bedarf herauszufinden, festzustellen, ein Verfahren, was transparent ist, was sozusagen rational ist. Und dann vermute ich, dass die Kinderregelsätze erhöht werden. Ich bin mir nicht sicher, was er letztendlich zu den Erwachsenenregelsätzen sagen wird. Er ist jetzt zwar sehr kritisch gegenüber der Bundesregierung, aber das muss man wirklich abwarten, wie das Urteil dann ausfallen wird.
Ein Bericht war das von Michael Reißenberger über den Hartz-IV-Streit vor dem Bundesverfassungsgericht. Hobbyangler müssen ihre Fische erstmal nicht abzählen und den Eimer mit Inhalt bei der EU anmelden. Allerdings werden die Dorschangler in der Ostsee oder auch die Thunfischjäger im Mittelmeer ganz genau beobachtet. Darauf einigten sich heute die EU-Agrarminister. Sollten die Fischbestände weiter abnehmen, wird es auch eine Fangquote für die Sonntagsangler geben. Die Berufsfischer kennen das schon seit Jahren und haben deshalb gespannt auf die neuen Vorgaben der EU-Minister aus Luxemburg gewartet. Katrin Brandt berichtet.
Die Verhandlungen seien lang und zäh gewesen, wie immer also, wenn die Fischereiminister der EU im Oktober die neuen Fangquoten für die Ostsee festlegen. Die meisten Sorgen bereitete Ministern und Kommission diesmal der Hering im westlichen Teil des Meeres, dessen Bestände sich nicht erholen, obwohl die Fangquoten in den vergangenen Jahren deutlich reduziert wurden, allein voriges Jahr um 39%. Entsprechend schlug die EU-Kommission eine Reduktion um weitere 21% vor. Das sei existenzbedrohend, klagten unter anderem die deutschen Fischer, während den wissenschaftlichen Beratern der Bundesregierung diese Kürzung nicht weit genug ging. Die Fischereiminister der EU einigten sich nun als Kompromiss auf ein Minus von 16,5% für die westliche Ostsee. Erhöht werden demgegenüber die Quoten für den Kabeljau. In der westlichen Ostsee darf 8,6% mehr gefangen werden als dieses Jahr, in der östlichen Ostsee 15% mehr. Sehr zufrieden ist die Bundesregierung damit, dass das Verfahren des sogenannten High-Gradings in der Ostsee nun auch verboten wird. Bisher durften Fischer kleinere Tiere über Bord werfen, wenn ihnen im Laufe ihrer Fahrt größere Exemplare ins Netz gekommen waren. Das ist nun vorbei, so Gerd Lindemann.
Das ist ein Umgang mit Fischereiressourcen, der nach unserer Auffassung schon aus moralischen, aber auch aus fischereibiologischen Gründen nicht zu vertreten ist.
Umgekehrt sollen künftig Fischer mithilfe von Prämien belohnt werden, wenn es ihnen gelingt, ihren Beifang zu reduzieren. Als Beifang werden Fische bezeichnet, die nur zufällig ins Netz geraten und oft wieder über Bord geworfen werden. Dadurch werde jährlich allein in der Nordsee 1 Milliarde Tonnen Fisch sinnlos vernichtet, schätzen Umweltschützer. Die Fischereiminister einigten sich bei ihrer Sitzung in Luxemburg auch auf eine Kontrollverordnung, mit der die EU einheitlich dafür sorgen will, dass die Regeln der gemeinsamen Fischereipolitik auch eingehalten werden. Dazu gehört, dass Kutter künftig ab einer Länge von 12 Metern mit elektronischen Logbüchern ausgestattet werden müssen. Mit Kontrollen müssen künftig auch Sportfischer rechnen, auch wenn der Vorschlag vom Tisch ist, ihre Fänge von den Quoten der Berufsfischer abzuziehen. Wenn sie in Nord- oder Ostsee Kabeljau und Dorsch angeln oder im Mittelmeer den Blauflossen-Thunfisch jagen, werden sie stärker als bisher überwacht, denn für diese Fische gibt es Erholungspläne, an die sich auch Amateure halten müssen. Fischereikommissar Joe Borge warnte:
There will be increased monitoring of
Die Freizeitfischerei wird schärfer überwacht und es kann sehr wohl sein, dass Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um die Hobbyfischer zu kontrollieren, wenn sie einen nennenswerten Einfluss auf die Regeneration der Bestände haben. Besonders die Staaten des Mittelmeeres hatten Fangquoten für die Sportfischer gefordert. Sie trügen maßgeblich dazu bei, dass der so bedrohte wie begehrte Thunfisch überfischt werde. Die Mitgliedstaaten sollen die Angler nun stärker als bisher überwachen. Sollte sich herausstellen, dass sie tatsächlich Raubbau an den Fischbeständen betreiben, käme das Thema wieder auf den Tisch.
Aus Luxemburg war das Katrin Brandt über die neuen Fangquoten für Fischer im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. BMW, Adidas oder Boss, deutsche Produkte sind im Ausland wieder gefragt. Der Export soll im nächsten Jahr sogar um 10% steigen. Trotzdem leiden noch viele Firmen unter der weltweiten Wirtschaftskrise und auch der schwache Dollar ist ein Grund dafür, weshalb Deutschland den Titel des Exportweltmeisters nur noch schwer verteidigen kann. Michael Weidemann mit einer Prognose für die deutsche Exportwirtschaft.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, stellt Anton Börner ernüchtert fest, denn der kurze Höhenflug der deutschen Außenwirtschaft zur Jahresmitte verliert schon wieder etwas an Auftrieb. Trotzdem sind die Perspektiven für die heimischen Im- und Exportunternehmen durchaus nicht schlecht, macht der Präsident des Branchenverbandes BGA sich und anderen Mut.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Außenhandel in den verbleibenden Monaten des Jahres weiter Boden gut machen wird. Im Jahr 2010 können die deutschen Ausfuhren im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung wieder um bis zu 10% ansteigen und einen Betrag von 898 Milliarden Euro erreichen. Fast genau die Größenordnung des Jahres 2006.
Erst 2012 allerdings dürfte der deutsche Außenhandel wieder das Niveau von vor der Krise erreichen, rückt Börner den Blick auf die wahren Dimensionen der Rezession zurecht. Auf lange Sicht noch wird der Export nicht mehr den gewohnten Beitrag zur konjunkturellen Belebung leisten können. Währungsturbulenzen, steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie die Orientierung auf neue Weltmärkte werden die Branche weiter kräftig durchschütteln. Aber auch andere starke Handelsnationen sind betroffen, so der BGA-Präsident.
Das Rennen um den zeremoniellen Weltmeistertitel im Export von Waren ist noch nicht entschieden. Im ersten Halbjahr lagen China und Deutschland annähernd gleich auf. Die weitere Entwicklung des Dollarkurses spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle in dieser Frage. Allerdings sollten die wechselkursbedingten Auswirkungen derzeit noch nicht überschätzt werden, da wir erstens rund 80% unserer Produkte in Euro abrechnen und zweitens neue Märkte wie China zunehmend jenes Geschäft auffangen, das uns im transatlantischen Handel wegbricht.
Anton Börner sieht die im Außenhandel engagierten Firmen besonders abhängig von politischen Weichenstellungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Wirtschaft. In erster Linie ist damit natürlich der Abbau von Handelshemmnissen gemeint, die neue Bundesregierung müsse sich auch bei der EU in Brüssel dafür stark machen. Aber auch in der Finanzpolitik sind Reformen unabdingbar, meint Börner.
Bei der Unternehmenssteuerreform haben wir den absurden Tatbestand, dass wir Kostenbestandteile besteuern, also Zinsen, Mieten, Leasing. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Man zieht ein Unternehmen noch über Steuern Geld aus der Tasche, das die Unternehmen ja selbst dringend brauchen, um überhaupt in der Krise überleben zu können.
Wichtig sei es auch, der Gefahr einer Kreditklemme zu begegnen. Hier sieht der Verband die Politik indes bereits auf dem richtigen Weg. Auch erweiterte Exportgarantien und staatliche Risikoabsicherungen verfehlten ihre Wirkung nicht, so der BGA-Präsident, der die neue Regierung dennoch ermahnt, dem Im- und Export beim erhofften Aufschwung keine allzu zentrale Rolle aufzubürden. Mindestens ebenso wichtig sei es, die Binnenmärkte da zu stärken, wo Defizite besonders sichtbar würden, etwa in der Bauwirtschaft.
Schmerzfrei sterben und nicht krepieren. Mit solchen provokanten Protestschildern in der Hand haben Demonstranten in Hannover den Prozessauftakt gegen eine 59-jährige Krebsärztin begleitet. Die Staatsanwaltschaft wirft der Ärztin vor, an einer Klinik in Langenhagen 13 Patienten mit zu hohen Dosen des Schmerzmittels Morphium oder Valium getötet zu haben. Melanie Tieltkes hat den Prozess heute beobachtet.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Nach der Verlesung der Anklage ergriff die Medizinerin Mechthild Bach erstmals selbst das Wort. Beim ersten Prozess hatte sie geschwiegen. Diesmal wies die Angeklagte in einer Erklärung die Vorwürfe zurück und versicherte, niemals habe sie den Tod von Patienten herbeigeführt und Leben verkürzt. Sie sei unschuldig, sagte sie unter Tränen, unterbrach mehrfach ihre Ausführungen, weil ihr die Stimme versagte. Auch diesmal waren zahlreiche ehemalige Patienten im Saal, um die Ärztin moralisch zu unterstützen.
Ja, das, was man ihr vorwirft, das können wir eigentlich alle nicht fassen, weil wir kennen sie als gute Ärztin, als super gute Ärztin. Ja.
Keiner Flieger was zuleide tun konnte und auch heute nicht kann. Ärztin aus Leidenschaft.
Die Verteidigung stellte 3 Befangenheitsanträge gegen Sachverständige der Anklage und kritisierte heftig die aus ihrer Sicht schleppenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Im Kreuzfeuer stand dabei der Hauptgutachter der Anklage, der Schmerzmediziner Michael Zenz. Er war mit der Analyse der Krankenakten befasst. Verteidiger Matthias Waldraff erklärte, es sei unmenschlich und verfassungswidrig, dass Zenz mehr als 5 Jahre für die Erfüllung seines Auftrages gebraucht habe.
Das heißt, jetzt erstmals können wir versuchen, Dinge nachzuvollziehen, Gegengutachten aufzubauen. Wir können Anträge stellen und. Das sind Dinge, die dürfen so nicht passieren. Und sie sind einfach unvorstellbar für jeden Außenstehenden, übrigens auch für jeden Strafrechtler.
Erst 2 Monate vor Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft 5 weitere Fälle zur Anklage gebracht. Die Verteidigung hält das für Taktik. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die komplizierten Ermittlungen. Sprecherin Katrin Söfker wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Ich kann dem Vorwurf der Verteidigung, wir hätten hier taktiert, um entsprechenden Druck auf die Angeklagte oder dieses Verfahren auszuüben, nicht ganz nachvollziehen. Dass diese Verfahren noch in den Ermittlungen waren, das war ja der Angeklagten bekannt, weil sie schon im Ermittlungsverfahren Stellungnahmen zu sämtlichen Fällen, auch die jetzt zur Anklage gekommen sind, abgegeben hat. Und sie musste natürlich deswegen auch damit rechnen, dass in diesen Fällen möglicherweise noch etwas nachkommt.
In dem einzigartigen Strafverfahren wegen Tötung gegen eine Medizinerin muss die Frage geklärt werden, ob Bach Patienten durch hohe Morphin- und Valiumdosen getötet hat und ob die zum Teil schwer krebskranken Patienten noch hätten leben können. Bach räumte Fehler bei der Dokumentation ein. Sie habe den Patienten mehr Zeit widmen wollen als den Akten. Nebenklägerin Irma Roman, Tochter einer der verstorbenen Patientinnen, kann das nicht nachvollziehen.
Wir sind nie angesprochen worden, nie. Ich habe versucht, sie mal anzusprechen. Sie hatte keine Zeit. Und als meine Mutter im Sterben lag, da hätte sie auch ganz kurz mal mit uns sprechen können. Wir sind 4 Geschwister und wir waren alle da. Aber es kam gar nichts von ihr rüber.
Die Prozessbeteiligten rechnen mit einem langwierigen Verfahren, denn es müssen viele Sachverständige und Zeugen gehört werden.
Melanie Thieltkes über den Prozess gegen eine Krebsärztin in Hannover. In Köln macht Oberbürgermeister Fritz Schrammer heute zum letzten Mal im Rathaus die Tür zu. Damit sein Nachfolger Jürgen Rothers morgen auch wieder aufsperren kann, hat er am Nachmittag schon feierlich den Schlüssel übergeben bekommen. Über den Machtwechsel in Köln berichtet Nicole Trumm.
Also der symbolische Schlüssel der Stadt Köln. Den möchte ich dir nochmal ganz herzlich übergeben mit den besten Wünschen.
Die offizielle Übergabe im historischen Rathaus zu Köln war ein regelrecht harmonisches Ereignis. Der alte und neue OB sprachen sich wechselweise Komplimente aus sowie beste Wünsche für das Amt bzw. die Zeit danach. Sie mögen sich wirklich, bezeugt der OB in Spee Jürgen Rothers.
Mich verbindet auch persönlich eine ganze Menge mit dem bisherigen Oberbürgermeister. Ich kenne ja ihn aus den vielen Gesprächen, auch die ich als Regierungspräsident mit dem Oberbürgermeister geführt habe. Und von daher bleibt immer ein hohes Maß an gegenseitigem Respekt. Das hat auch den Übergang erleichtert.
Schrammer wirkte an seinem letzten Arbeitstag regelrecht gelöst und genoss ein letztes Mal die Aufmerksamkeit des großen Pressepulks.
Ich habe lange genug Dinge geplant und vorbereitet, mit Herrn Rothers zusammen übrigens, sodass ich heute eigentlich sehr gut drauf bin. Aber ich fühle mich einfach so und ein bisschen Erleichterung ist auch dabei.
Im Gegensatz zum CDU-Mann Schrammer spürt Genosse Rothers von Tag zu Tag mehr die Bürde des neuen Amtes, das er übernimmt. Der studierte Jurist bringt jede Menge Verwaltungserfahrung mit, aus seiner Zeit als Polizeipräsident und später Kölner Regierungspräsident. Er hat sich deshalb vorgenommen, die Stadtverwaltung wieder in Schwung zu bringen. Die schwerste Aufgabe ist aber der Haushalt, besser gesagt der Sparzwang.
Was ich auf jeden Fall verhindern will, dass gute und gewachsene Strukturen, etwa im Sozialbereich oder im Kulturbereich, dass sie zerschlagen werden. Wenn die einmal nicht mehr da sind, dann ist es schwer, sie wieder aufzubauen.
Unter den 7 Dezernenten ist nur noch ein CDU-Mann und auch im Rat kann Rothers auf eine knappe rot-grüne Mehrheit zählen. Rückendeckung hat er. Ab morgen wird er seine Fähigkeiten als Kölner Oberbürgermeister unter Beweis stellen müssen.
Das war das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf den Internetseiten unter ndrinfo.de oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Nils Kinkel.